Anwesenden und noch nicht Anwesenden, sondern Zuhörer auf Internet. Wir sind jetzt bei einer der Sugyot in Allgemeinem, die mich besonders faszinierend, weil ich während 2 Jahren an einem Projekt der Rabbinical Council of America gearbeitet habe, nämlich den neuen Sidur von der RCA, Sidur Avodat HaLev, das dann letztes Jahr mit Koren endlich herausgekommen ist. Daran habe ich als Projektleiter 2010, 2011 gearbeitet, so 2009 angefangen und durfte mit richtig tolle Kollegen zusammenarbeiten, eine Menge zum Sidur gelernt. Und diese Gemara spielt eine große Rolle, oder besser gesagt, wir müssten uns mit dieser Gemara zurechtfinden, um gewissen Dingen bezüglich der Amida zu verstehen. Ich komme nicht direkt zu den Problemen, sondern ich komme erst zu Sugya. Wir wollen hier erstens Masechet Megillah lernen. Das heißt, wir schauen erstens, was für einen Text wir hier haben und was er uns sagt. Und nachher können wir Fragen stellen. Tfilah Menalan, das hatten wir noch letzte Woche am Ende. Tfilah ist auch so etwas, das in der richtigen Reihenfolge gesprochen werden muss. Woher wissen das? Wissen wir das? Detanya, denn wir haben in einer Breita gelernt. Übrigens, für die in der Gruppe, in der Dafayomi-Gruppe, das ist auch ein Text, den wir demnächst im Dafayomi begegnen werden. Detanya, wir haben in einer Breita gelernt, Shimon ha-Pakuli. Shimon, der Pekuliter, also aus Pekul, Hisdir, aus Pekula, Hisdir, Shmona, Esre, Brachot, Lifne, Rabban Gamliel. Er hat 18 Segensprüche vor Rabban Gamliel geordnet. Al Haseder, nach einer bestimmten Reihenfolge. Beyavne, das war Rabban Gamliel aus Yavne. Das ist ganz wichtig. In welcher Periode sind wir jetzt? Wir sind jetzt in den Jahrzehnten. Au! Wir sind jetzt in den Jahrzehnten nach der Zerstörung des Beit HaMikdash. Letzte Woche habe ich bereits darauf hingewiesen, als wir vor mehreren Monaten im Sommer die Gemarot zur Zerstörung des zweiten Beit HaMikdash zusammen gelernt haben, sich damit auseinandergesetzt haben, dann lasen wir, wie Rabban Yochanan ben Zakkai dem künftigen römischen Kaiser Vespasian sagte, ja, was willst du von mir, hat er 3 Dinge gefragt, die Hauptsache Tenli, Yavne, Vechachamea, ja, dass die Stadt Yavne und ihre Institutionen, ihre Weisen am Leben erhalten bleiben. Und auch fragte er Shushita der Rabbi Shimon ben Gamliel, die Familie von Rabbi Shimon ben Gamliel, dass sie bleibt. Rabbi Shimon ben Gamliel war ein Unterstützer der Zeloten. Die Römer wollten ihn weg. Und Rabbi Jochen ben Zakkai versuchte, seine Familie am Leben zu erhalten. Und so ist es möglich, dass wir dann einen Rabbi Gamliel von Yavne haben. Wieder ein Verweis auf den Gmarot. Im 2. Kapitel von Brachot, für die in der Dafayomi-Gruppe sind, dort begegnen wir Rabban Gamliel, der einen Knecht Tuvi hatte. Dieser Rabban Gamliel war vermutlich der Rabban Gamliel der Erste, der zur Zeit des Beit HaMikdash lebte. Wir haben so eine Gemara, wo er verlangt, wo man das Korban Pesach vorbereitet. Also, er lebt zur Zeit des Beit HaMikdash. Und hier ist das sein Enkel, Rabban Gamliel aus Yavne. Vor ihm, das heißt in seinem Auftrag, hat Shimon HaPakuli diese Aufgabe übernommen, um die 18 Brachot nach einer bestimmten Reihenfolge zusammenzustellen. Und auch einen Text zusammenzuweben. Das ist die Breita. Die Breita ist jetzt fertig. Jetzt wollen wir eine neue Breita, also eine neue Quelle zitieren. Amar Rabbi Yochanan, sagt Rabbi Yochanan. Und andere sagen nicht Rabbi Yochanan, sondern im Brief heißt es Rabbi Yitzchak oder Rabbi Chia bar Abba. Das ist sehr wesentlich, weil Rabbi Yochanan und Rabbi Yitzchak sind, also alle sind von Eretz Israel, die Samuraim, aber es ist die Frage, wer genau, in welcher Periode sind wir jetzt ganz nahe, bei was geschehen ist, oder einige Jahrzehnte später. Also Rabbi Yochanan sagt, wer Amri oder andere sagen, es ist noch älter, Matnita Tanach, das ist eine Breiter, Mea ve'esrim zekenim uvaem kama nevi'im, 120 Stammesältesten, also Weisen, und von denen gab es mehrere, die Propheten waren, Tiknu shmona esres brachot ala seder. Die haben die Amida, die shmona esre, die 18 Brachot verordnet. Nur, dass wir das jetzt zeitlich einordnen. 120 Weisen, auch das haben wir noch letzte Woche gerade gelernt. Das sind die sogenannte Anshe Knesset Agdola, die Menschen der großen Versammlung. Wann lebten die Anshe Knesset Agdola? Das war das Gremium, das eine wesentliche Rolle gespielt hat, als das Judentum in Israel wieder aufgebaut wurde, als das physische Gebäude des zweiten Tempels aufgebaut wurde. Es ist unklar, das habe ich auch letzte Woche gesagt, ob Anshe Knesset Agdola ein Gremium war, das lange funktioniert hat, über Generationen hinaus oder nur eine einmalige Sache, ob die 120 irgendwo in einem Kammer zusammensassen oder wir 120 bedeutende Leute dazu zählen. Allerdings hat der israelische Knesset sich davon inspirieren lassen, hat 120 Mitglieder. Aber wir sprechen jetzt vom Anfang der Zeit des zweiten Beit HaMikdash. Je nach, wir verweisen immer wieder darauf, je nach, ob man jetzt die Jahreszählung von Seder Olam oder von Assyriologie jetzt anwenden wollen, stand der zweite Beit HaMikdash entweder 420 Jahren oder bis zu 515. Rabban Gamliel aus Yavne war nach der Zerstörung des zweiten Beit HaMikdash. Das heißt, es trennen sich zwischen den zwei Breitot, also besser zwischen den Subjekten beider Breitot, gibt es fast 500 Jahre, also mehr oder weniger 500 Jahre. Es ist fast 500 Jahre oder genau über, es ist unwichtig. Das heißt, jetzt haben wir ein wichtiges Problem. Wer hat die Amida geschrieben? Oder besser gesagt, wann? 500 Jahre zuvor oder zu 500 Jahren, am Ende der 500 Jahren oder vor den 500 Jahren? Ist die Amida etwas, das vor der Zerstörung des Tempels, lange bevor, bei der Errichtung des Tempels entstanden ist? Oder am Ende, als der Beit HaMikdash zerstört wurde und nachher? Das ist eine wesentliche Frage. Aber diese Frage lassen wir ein bisschen ruhen, wir werden dazu zurückkommen. Uns interessiert gerade jetzt das Verb Sider Sidru, geordnet. Shimon HaPakuli Sider, er hat geordnet die 18 Brachot. Die Anshe Knesset HaGdola Sidru, ja? Tiknu, Entschuldigung, Ala Seder. Sie haben das verordnet nach einer bestimmten Reihenfolge. Das heißt, die Reihenfolge ist irgendwie wichtig. Wir kennen die Reihenfolge aus dem Sidur, aber auf welche Art und Weise können wir behaupten, dass diese Reihenfolge so wichtig ist, dass sie sehr alt ist? Und das ist genau, was die Gemara hier sagen will. Tanu Rabbanan, noch eine Breite, die Rabbiner haben gelehrt, Minayin Shomrim Avot. Woher kommen wir, dass die erste Sache, die wir tun, wenn wir anfangen mit unserem Stehgebet, ist erstens, erwähnen wir den Bund mit den Vorvätern. Das ist das erste Sidun. Baruch Ata Hashem. Elokeinu velokei Avoteinu, Elokei Abraham, Elokei Yitzchak, Elokei Yaakov und enden Baruch Ata Hashem, Magen Abraham. Woher kommt diese Idee, dass bevor wir Gott ansprechen, ganz am Anfang, das ist protokollär, genau wie Lahavdil sagt man dazu, wenn man eine Audienz beim Bundeskanzler oder beim Bundespräsidenten oder bei irgendeinem Minister bekommt, da kommt man nicht so direkt rein und sagt, ich möchte, sondern man fängt mit, grüß Gott, es ist eine Ehre, Sie zu begegnen und ich weiß, was man noch dabei sagt. Und dann irgendwann kommt man dazu, dass man auch seine Bitte stellen darf und möglicherweise zieht man dann eine Akte raus mit einem Projekt, ja, so irgendetwas. Es gibt im Protokoll, wie man miteinander redet. Wenn zwei Staatsoberhäupter einander begegnen, dann gibt es auch ein Protokoll. Und wenn es ungleich ist, dann gibt es auch ein Protokoll. Hier geht es um das Protokoll, wie man vor Gott seine Audienz anfängt. Also erstens Avot, Shneimar, denn es heißt im 29. Psalm, in einem Psalm, den wir wöchentlich zweimal sprechen, wenigstens manchmal mehr. Ja, wir sprechen den Freitagabend vor Lechadodi, Wir sprechen in Shabbat vor Musaf, als die Torahrolle zurück hineingebracht wird in Aron HaKodesh. Havul Hashem b'nei Elim gibt Gott, ja, bringt Gott Lob. Ihr, die b'nei Elim. Was ist Elim? Wir kennen den Namen Gottes Aleph Lamed, ja. Das heißt mächtig. Was sind also Elim, die Mächtige? Aber wir meinen nicht Götter, ja. Das geht hier irgendwie im Judentum nicht aus. Aber was sind also die Mächtigen? Die Vorväter. Ihr sind die Kinder. Wisset, wer ihr seid. Ihr seid die Kinder der Mächtigen. Die Kinder von Abraham, Yitzchak und Jakob. Was steht dann in der zweiten Bracha?
That you are going to bring back the
Yeah, dead. The resurrection. Ja, Mechaya Metim. Das nennt man, das Mechaya Metim ist zwar das sichtbarste Thema, aber nicht das einzige Thema. Eigentlich sagen wir so. Die, die andächtig zugehört haben, als ich mal vorbete, haben vielleicht gemerkt, dass ich etwas Komisches da tue. Und es kommt eigentlich auf Basis des Konzeptes hier. Ata Gibor Lola Mashem. Du bist der Gibor. Du bist immer der Mächtige, der du kannst. Ja? Rav Soloveitchik liebt es, das so zu beschreiben. Ja? Wir haben eine Beziehung mit dir, das ist Avot. Dann, aber du bist der Allmächtige. Du machst alles. Du kannst zwar alles, aber wie kann ich mit dir sprechen? Und dann sagt man, aber du schätzt, dass die Heiligen deinen Namen heiligen und deshalb dürfen wir in diese Beziehungen eintreten. Also wir sind jetzt bei der zweiten Bracha, Gvurot, Gott ist allmächtig. Es geht hier nicht darum, dass ich etwas um Gott bitte, sondern dass ich anerkenne, dass Gott allmächtig ist. Also Ata Gibor Olam Hashem, Mechaye Metim Ata. Du bist sogar der, der die Toten belebt. Rav Lo Shia, groß ist deine Erlösung. Und dann nehmen wir nach. Ja?
I just wanted to say something to the first one, because I thought today, like I thought, God always introduces himself in the beginning with himself in the Torah when he speaks to Moses or when he speaks to Yaakov. He always says, I am the God of Abraham, the God of...
Yes.
So he always introduces himself as the God.
God shows us the way how to pray. You're right.
He's mentioning
Absolutely.
The forefathers.
Good point. Also Gott alleine zeigt schon, dass das die Art ist, wie ihn anzusprechen. Dann nimmt man einen Atem und dann kommen wir winters zu Mashiva Ruach. Gott lässt den Wind blasen. Umorida Geshem, und er lässt den Regen fallen. Es gibt da manche Sidurim haben Morida Gashem, andere Morida Geshem. Die ursprüngliche Vokalisierung war klar Morida Geshem. Das Gashem ist eine Erneuerung von gewissen Grammatiker, die Sidurim herausgebracht haben. Und die sagten, das Hebräisch der Tfilah soll biblisch Hebräisch sein. Und nach einer biblischen Form, wenn wir jetzt eine Pause machen, dann haben wir eine pausale Form. Und das das Segol, wird zu einem Kamatz. Eigentlich gibt es hier keine Pause. Es gibt keinen Grund, hier eine Pause zu machen. Im Winter erwähnen wir alle zahlreichen Dinge, die Gott so tut, die uns beeindrücken. Mashiva Ruach, er lässt den Wind fahren. Umorida Geshem, und er bringt den Regen. Mechal Gelheim, Mechesed, er gibt den Lebendigen zu essen und tut das mit Wohlwollen. Mechayemetim Rachamim Rabim, im großen Erbarmen tut er die Toten beleben. Somech Noflim, er stützt die Gefallenen. Worauf er Cholim und heilt die. Das ist eine Reihe. Und Mechayemetim ist eine davon. Natürlich fällt es auf, weil alle anderen Dinge haben wir in unserem Leben häufig miterlebt. Und das Mechayemetim ist für Ende der Zeiten, das haben wir noch nicht miterlebt. Darum fällt es auf. Aber eigentlich ist das Thema, deshalb heißt auch diese Bracha nicht, wenn wir thematisch anschauen, nicht Bracha Mechayemetim, das ist zwar die Formel, aber die Bracha ist Gvurot, das ist, was die Gemara hier sagt. Die Macht Gottes, oder besser gesagt, die Allmacht. Also was ich dann komisch mache, ist, wenn ich das dann singe, dann singe ich schon, dass alle Chazanim mit Michal Kelechaim Chesed anfangen. Also das sei jetzt Anfang eines neuen Paragraphs. Winters tue ich das schon bei Mashiva Ruach anfangen. Mashiva Ruach Umori, da geshe Michal Kelechaim Chesed Chaim Yetim Rachmim Rabim und so weiter. Das kommt eigentlich, weil thematisch gehört das zu Gvurot. Aber woher entnehmen wir, dass es überhaupt so einen Bracha geben soll? Sheneemar, denn das heißt unmittelbar nachher, Havul Hashem, gesteht Gott, Kavod, Glory, Vaoz, Macht, Vaoz. Man ehrt Gott für sein Oz, für seine Macht. Gut? Und minayim shomrim kedushot, was kommt unmittelbar nachher? Die Heiligung des Namen Gottes, stimmt? Ata kadosh, v'shemcha kadosh. Woher kommt das? Havul Hashem, kavod shemo. Ja? Gibt Gott, also anerkannt Gott die Ehre, die Glory seines Namen. Hishtachavu, wirft euch am Boden, Lashem vor Gott, behadrat kodesh, in der Pracht seiner Heiligkeit. Also wir haben das Thema der Heiligkeit. Umar Aul Omar Bina Achare Kedusha. Wochentags, was kommt unmittelbar nach Akela Kadosh? Atachonen Adam Dat. Wir beten für Erkenntnis. Wieso kommt Erkenntnis an dieser Stelle? Sheneemar, denn es heißt, jetzt sind wir in einer anderen Quelle. Wir springen jetzt von Tehilim 29 zu Jeschajau. Vikdishu et kedosh Yaakov, sie werden heiligen den heiligen Jakob. Vet Elokei Israel ya'aritzu, ja, sie tun die Macht anerkennen des Gottes Israels. Vesamich le, unmittelbar gibt es als nächstes Vers, v'yad'u, und es werden wissen, to'e ruach bina, die Irren, die nicht wissen, wo der Weg ist, die werden plötzlich Erkenntnis bekommen. Die werden plötzlich verständnisvoll werden. Also da sehen wir, dass nach der Heiligung Verständnis, Erkenntnis kommen soll. Was ist dann die nächste Bracha? Nach Baruch Ata Hashem, Chonen Adat, Hashiveinu Avinu Latoratecha. Bring uns zurück zu deiner Torah. Wir beten vor Gott, dass wir Teshuvah machen wollen. Dass wir Teshuvah machen wollen. Und wie kommen wir dazu? Umar Raul Omar Teshuvah Harbina, warum kommt Teshuvah dann unmittelbar nach Erkenntnis? Dichti, weil geschrieben ist, Ulvavo Yavin, er wird sein Herz verstehen, Veshav Veripalo. Rafa oder Ripa soll es sein?
Rafa.
Rafa, okay. Er wird zurückkommen und ihn heilen. Aha, Veshav. Zurückkehren. Sehr gut. Dann soll man Tshuva unmittelbar nach Erkenntnis haben. Sein Herz versteht und er kommt zurück. Nur, was kommt dann nach Tshuva? Slachlanu, vergebe uns. Das Refa'enu kommt erst zwei Brachot später. Nach diesem Vers hätten wir unmittelbar nach Teshuva Refu'ah haben müssen. Wir bitten um Heilung. Entschuldigung. Sagt die Gemara, Ihachi, wenn dem so ist, lehme Refu'ah batra, die Teshuva, soll man unmittelbar nach Teshuva von Heilung sprechen. Lo, nein. Salkedat et chtiv v'yashov el Hashem v'yirachameu v'el Elokeinu yarbeh listoach. Du musst auch eine Parallele ziehen. Es gibt einen anderen Vers, den wir auch von Jeschajau, den wir in den Slichot sehr häufig erwähnen. V'yashov el rachameu, dass der Mensch zu Gott zurückkommen soll. Und Gott wird, v'yirachameu, er wird sich ihm erbarmen, seinen Erbarmen. V'el Elokeinu, zu unserem Gott Allmächtigen, sollen wir zurückkehren. Kiarbel isloach, denn er tut sehr viel vergeben. Das heißt, unmittelbar nach Tshuva muss man Slicha haben. Im Spannungsfeld zwischen diesen zwei Versen fügen wir die Vergebung, die Bitte um Vergebung unmittelbar nach dem Gebet für Umkehr vor der Heilung. Mai chazit besamchet aha smoch aha. Naja, da hast du ein Spannungsfeld zwischen zwei Versen, musst ja wählen. Warum willst du das über das? Es ist fair, also 1:1. Warum soll man diesen Vers vor diesem vorziehen? Sagt die Gemara, Katav Kra Achrine. Deshalb ist ein anderer Vers geschrieben. Der Tanach, Gott hat einen anderen Vers hineinschreiben lassen. Hasoleach, das ist ein Tehilim. Hasoleach lechol avonaichi, der all deine Sünden vergibt. Harofe lechol tahaluaichi, ja, der heilt all deine Krankheiten. Hagoel, der erlöst, mishachat, von der Gruft, chayaichi, dein Leben. Und jetzt haben wir drei Verse. Nach einem Vers erfolgt erst Tshuva, dann Refuah, also erst Umkehr, dann Heilung. Nach einem anderen Vers erst Tshuva, dann Slicha. Nach einem anderen Vers erst Slicha, dann Refuah. Das heißt, es ergibt sich sehr schön im Dreieck. Das heißt, Refuah kommt nach Slicha. Aber Refuah kommt auch, sorry, Refuah kommt nach Tshuva. Refuah kommt aber auch nach Slicha und Slicha kommt nach Tshuva. So dass eigentlich wir die zwei Versen uns erlauben, die Bracha für Vergebung einzufügen zwischen der Bracha für Tshuva und der Bracha für Refuah. Alles ist perfekt. Und dann haben wir ein kleines Problem. Noch eine Bracha steht im Weg. Nämlich die Bracha für Geula, für Erlösung. Okay? Und in Tehilim kommt noch Geula am Ende. Hagoel Mishachat Chayaich haben wir gerade gelesen. Das letzte ist Erlösung. Le Memre sollen wir dann sagen, die Geula Urufuah Batar Zelichai. Geula und Refuah, muss man dann sagen, kommt nach Vergebung. Ja, erst kommt Slachlanu Avinu Gichatanu. Sind wir einverstanden? Ja. Das heißt, wir hatten schon Tshuva, dann Slicha, Umkehr, dann Vergebung. Dann haben wir, naja, wir müssen Geula und Refuah haben. Ja? Erstens, wir müssen Erlösung und Heilung haben. Nur hier ist das lästige Problem. Vachti, es ist doch geschrieben. Vishav, Virafa, wir sind noch nicht so bei meiner Frage. Das ist unser erster Vers. Er kehrt zurück und er Virafalo und er heilt ihn. Also was machen wir jetzt mit diesem Vers? Ja, ich habe es schön erklärt, so in einem Dreieck. Aber schlussendlich gibt es auch ein Vers, der sagt, dass die Heilung nach Tshuva kommt. Was machen wir mit unserem ursprünglichen Vers? Sagt die Gemara, Aulav Refuah de Tachaluim hi. Hahu, jener Vers, Lav ist nicht Refuah de Tachaluim hi. Das ist nicht die Heilung der Krankheiten. El Refuah de Slichai. Es ist die Heilung der Vergebung. Das heißt, auch das ist eine Heilung der Seele. Und jetzt haben wir die Spannung zwischen den Versen aufgehoben. Denn wir sagen im Vers in Jeschajau, wo es heißt, und sein Herz wird verstehen und er wird umkehren und geheilt werden. Und er wird ihm heilen. Dass damit gemeint ist, Erkenntnis, Umkehr, Vergebung. Die Heilung ist hier die Vergebung. Und dann gibt es diesen anderen Vers, Vergebung und Heilung. Ah, okay, dazu werden wir noch kommen. Umara ulomar geula bishviit. Warum haben wir die Heilung als siebte Bracha? Drei erste Brachot. Magen Abraham, Mechayim Metim, Akel HaKadosh. Dann Chonen HaDaat, Erkenntnis. Dann Tshuva, ja? Hashivenu. Dann Vergebung. 3 + 3 = 6. Siebte Bracha ist Geula. Warum ist das die siebte Bracha? Amar Rabba sagt Rabba, mitoch shatidin ligael bishviit. Sie werden erlöst werden im siebten was? 7. אז wir gleich sehen. לפיכך תסל קבועה בשוויץ. Es ist eigentlich sehr, sehr symbolisch, dass die siebte Bracha die Bracha der Erlösung ist. Weil die Erlösung geschieht oder fängt an im siebten. Und wir wissen noch immer nicht, was der siebte ist. Dafür haben wir Rashi, der einen Vorschlag macht. Also wer Steinsalz hat, Rashi ist, also Rashi ist hier eigentlich, hier oben. Hier oben. Ja. Das ist ein Steinsalz. Wer in eine Wiener Ausgabe schaut, es gibt nebenan Hagaot Habach, also in dem, im Kolophon, mit einer, so eine, und wer eine neue Ausgabe hat, da kann ich nicht helfen, jede neue Ausgabe ist anders. Ja, also es ist in der Wiener Ausgabe, ist das ungefähr.
Aber relativ weit oben.
12. Zeile von den schmalen Zeilen von Rashi. Nein, wenige.
Weniger.
Nein, mit Tochchati die Liga beschrieb, was ich gesagt habe.
Und mache Ulo, mache die Ulabi Schweit. Also nein, das war schon.
Mit Tochchati die Liga. Sheben David Ba. Die Zeit, wenn, ich habe Shavua jetzt ungenau als Zeit übersetzt, mit Absicht, als der Sohn Davids kommt, das heißt der Mashiach, Babo, in dem kommt er. Chaluk Mishar Shanim ist anders von allen anderen Jahren. Wie es heißt, gegen Ende von Sanhedrin, es gibt eine Entwicklung von 7 Jahren. Wenn der Mashiach kommt, das ist nicht so auf einmal, sondern wir haben eine Entwicklung von 7 Jahren. Shanadi Shonara, im ersten Jahr gibt es einen Hunger und das wird dort so ausgelegt, was für ein Hunger das ist, bis wir zu dem 7. Jahr kommen. Und was schwiegt Milchamot, dann gibt es im 7. Jahr Kriege. Und Mozae schwiegt. Und dann, wenn das vorbei ist, am Ende dieses 7. Jahres, Ben David Ba kommt, der Mashiach. Also damit betonen wir die Entwicklung.
Ich habe ein Problem.
Ja.
Die Bracha bei Geulah an dieser Stelle ist doch eigentlich individuelle Erlösung.
Ja, ich wollte das Problem später thematisieren. Gut. Aber damit habe ich keine Antwort. Ich habe nur eine Frage. Ich habe nämlich die gleiche Frage.
Okay, das beruhigt mich.
Ich habe genau das auch so gelernt, dass es gibt in der Amida 3 Brachot am Anfang, die Eröffnung sind, protokollär, 3 Brachot am Ende, auch protokollär zur Schließung. Und inmitten gibt es wochentags 13 Brachot. Diese 13 Brachot waren ursprünglich nur 12. Und das werden wir auch noch besprechen. Aber sie lassen sich heutzutage, oder schon damals, in 6 und 6 einteilen. Die 6 erste von diesen mittleren 13 Brachot sind persönliche Bedürfnisse. Ich habe das Bedürfnis für Erkenntnis, ich habe das Bedürfnis, jeder ich von uns, ja, aber ich habe das Bedürfnis für Umkehr, ich habe das Bedürfnis für Vergebung, ich habe das Bedürfnis für Heilung, ja, ich habe das Bedürfnis für ein Einkommen, damit ich überleben kann. Das ist irgendwie, ja, das passt. Und deshalb ist die, und dann sehen wir als Gemeinschaft haben das Bedürfnis für zum Beispiel Hashiva Shoftenu V'Rishonah, dass wir anständige Führung haben, dass wieder die alten Institutionen von Bat Edin, Sanhedrin und so weiter wieder errichtet werden. Wir haben das Bedürfnis für eine jüdische Regierung. Etzemach David Abdechamer in Tatsmiach. Wir wollen den Rückkehr der alten Staatsformen, die für den Mashiach, für die Zeiten des Mashiachs bedeutend sind. Wir haben ein Bedürfnis, dass Gott verkünden soll, dass unsere Erlösung kommt, dass wir alle nach Israel zurückkehren. Wir haben das Bedürfnis, dass Jerusalem wieder feststeht. Wir haben das, also wir haben auch Bedürfnisse als Gemeinschaft. Das sind die nächsten 6. Am Anfang hätte das die Bracha von Shema Kolenu eingeschlossen. Heutzutage gibt es eine extra Bracha, sodass Shema Kolenu weiter verschoben wird, aber es ist eine allgemeine Bracha, dass unsere Gebete erhört werden und dann passt es sehr, sehr gut. Es ist ein 6 und 6. Und dann entdecken wir hier, dass eine von diesen ersten 6 nicht im Schema passen soll. Weil wir plötzlich sagen, die Erlösung des Volkes Israel ist im 7. Also die Frage ist eine berechtigte Frage. Ich habe die gleiche Frage.
Ist berechtigt.
Ja, ich werde das noch lassen. Ich habe noch viel zu sagen zu diesem Thema. Vor, dass wir versuchen, die Frage zu beantworten, sollen wir mal weiterlesen. Sagt die Gemara, okay. Wir haben doch gelernt, also der Herr hat gesagt, das ist in Sanhedrin, diese Quelle, die von Rashi auch darauf hingewiesen, Bishishit im 6. Jahr Kolot, Bishvit Milchama, Bemozae Shvit Ben David Bar. Also ich habe das aus Rashi genommen, damit wir gesehen haben, wo Rashi überhaupt sagt, von was wir reden. Aber die Gemara zitiert selbst die Quelle. Ja? Im 6. Jahr gibt es dann Lärm. Was für Kolot das sind, ist auch eine gute Frage. Ist das ein Lärm von Erderschütterungen oder von Massen von Menschen, die von Erdbeben oder von Massen von Menschen, die sich in Heeren versammeln? Im 7. Jahr gibt es Kriege, bei Mozae Shvi'it Ben David Bar. Am Ende des 7. Jahres kommt der Mashiach. Ja. Nami Atchalta di Geulahi. Rashi beantwortet übrigens unsere Frage, ja? Das ist nur, dass wir klar sein sollen. Das ist auch, das Problem ist so, die Erlösung kommt dann nicht im 7. Jahr, sondern nach dem 7. Jahr. Stimmt?
Mhm. Ja.
Nach dem 7. Jahr kommt bei David. Also dann müsste eigentlich Geula die 8. Bracha sein, nicht die 7. Mhm. Und die Antwort ist, es ist Atchalta di Geula. Es fängt schon an im 7. Okay. Gegen Ende des 7. Das ist jetzt die Antwort. Aber das ist nicht die Antwort auf unsere Frage. Wenn wir die Frage auf unsere Antwort wollen, dann können wir in Rashi schauen. Sagt Rashi, Afal Gav, obwohl, das ist jetzt ungefähr die 16. Zeile der schmalen Zeilen von Rashi in der Wilner Ausgabe. Ja, Afal Gav Dai Geula Lav Geula de Galuti. Diese Geula, welcher dieser?
Ja? In der Bracha.
In der Bracha ist nicht die von Galut, es ist nicht die allgemeine Geula, nicht die allgemeine Erlösung. Achtung, es ist sehr leicht zu verwechseln, Galut und Geula sind ähnlich tönende Wörter, bedeuten etwas ganz anderes. Bei Geula gibt es ein Aleph dazu dazwischen. Galut ist Exil, Geula ist Erlösung. Ela sheig alenu min atzarot abaut alenu tamid. Das ist die Erlösung von den Problemen, die wir immer begegnen, dass immer wieder es Antisemitismus gibt, immer wieder gibt es Unterdrückung, das kann für eine Gemeinde sein, nicht für eine andere oder für Personen alleine. Und was ist das Argument, das Rashi da aufführt? Unser Argument. Da ha birkat kibbutz uvinyan Yerushalayim etzemach David yesh lechol achat v'achat bracha latzma levad migula zu. Es gibt ja drei weitere Brachot, die von Erlösung handeln, nämlich Kibbutz, ich habe sie erwähnt, ja, Tekab Shofar Gadol Chirutenu, blase den großen Shofar, um unsere Freiheit zu verkünden. Das ist die Bracha von Kibbutz Galuyot, dass wir alle nach Israel zurückkehren. Und das, Jerusalem ist an sich eine Bracha und Etzemach David Meirat Atzmiach, das den Sprossen von David, dass die Institution, die Monarchie wieder eingeführt wird mit dem Mashiach. Das alles handelt schon von Geula, von Erlösung. Wozu gibt es noch eine Bracha für Geula? Die spricht von einer anderen Art der Erlösung. Nicht die endliche Erlösung, sondern die Erlösungen, die wir im Alltag brauchen. Oder durch der Geschichte. Afilu achi dennoch gewann de Shem Geula Allah, kevaua bishvit. Jetzt werde ich ein Geständnis machen. Ich hatte diesen Rashi vergessen, aber wollte diese gleiche Antwort geben. Jetzt weiß ich, woher sie kommen, weil ich den Rashi gesehen hatte. Und ich hatte vergessen, dass das von Rashi ist. Die Gemara, wir haben sie zusammen gelernt, legt sehr viel Wert darauf, dass man die Quelle seiner Weisheiten angibt. Kola omer davar b'shem omro. Jeder, der richtig zitiert, mevigo olala olam, bringt Erlösung in die Welt. Das hatten wir, genau, Geula, das hatten wir hier in Masechet Megillah im 1. Kapitel. Und ich freue mich, dass ich jetzt in Erinnerung habe, was ich jetzt so spekulativ sagen wollte. Das habe ich in Rashi gesehen. Okay. Manchmal auch eine Amud im Kopf zu halten, ist nicht immer selbstverständlich. Auch wenn man sie vorbereitet, ist alles gleich. Es ist nicht immer haben wir das mehr. Okay. Oh, so süß. Okay. Also jetzt haben wir die Bracha von Geula als. Jetzt haben die Bracha von Geula in siebter Position. Und deshalb zwangsgemäß kommt die Bracha von Refua in achter Position. Ja? Umar Raul Omar Refua Bishminit. Warum haben wir die Heilung am 8.? Jetzt die Gemara hätte die Frage stellen können. Ja? Muss nicht Refua vor Geula kommen. Das hatten wir in einem Pasuk, wir haben es gesehen. Aber die Gemara gibt eine Antwort. Naja. Die Gemara gibt als Grund für Heilung einen ähnlichen Grund wie zu Geula, nämlich statt einen Vers zu zitieren, gibt die Gemara eine Überlegung. Warum gibt es die Heilung in achter Position? Amar Rabbi Acha, sagt Rabbi Acha, mitoch shenitna mila bishminit. Am achten Tag findet die Brit Mila statt. Und das Kind muss geheilt werden. Das heißt, acht und Heilung bringen wir miteinander in Verbindung. Amar Rabbi Acha sagt, shetzricha refua, die braucht Heilung. Levichach, deshalb, kwa'ua bishminit, hat man das in achte Position gelegt. Okay, was kommt nachher? Barech Aleinu, ja, segne uns. Ja, segne unser Jahr. Dass das Jahr, dass wir eine gute Wirtschaft haben, eine gute Landwirtschaft und eine gute Wirtschaft überhaupt. Warum kommt das in neunter Position? Umara ulomar birkat ha-shenim bitschiit. Warum haben wir den Segen des Jahres in neunter Position? Amar Rabbi Alexandri, sagt Rabbi Alexandri, keneget Mafkie Sharim. Aha, was sind Mafkie Sharim? Was ist Mafkie Sharim? Etwas ganz interessant, super rasch hier. Sagt die Gemara, die Chtifal geschrieben ist, ich erkläre gleich, was Mafkie Sharim sind. Shvor Zvoha Resha, breche den Arm, den starken Arm der Bösheit. Oh, was ist das? Sagt Rashi, Shvor Zeroa Resha, breche den Arm der Bösheit. Jetzt sind wir bei ungefähr 20. Zeile von den schmalen Zeilen Rashi. Elu Hamiakrine Tatvua. Das sind die, wie soll ich das in moderne Sprache umsetzen? Die Spekulanten. Die Spekulanten, die Preise künstlich hochtreiben. Das sind die Menschen, die den Preis der Weizen unfair steigen lassen. Also Mafkiei Sharim, Schar ist der Preis. Und Mafkiei Sharim, sie lassen die Preise einfach laufen, hochlaufen. Und mit David, das kommt, dieser Vers, Shvor Zeroa Resha, kommt aus Tehilim. Sagt die Gemara, David, ki amra, als David das gesagt hat, bitschiit amra. Im 9. Kapitel Tehilim hat er das gesagt. Und hier haben wir ein doppeltes Problem, das ich jetzt simplifizieren werde. Wenn man dann schaut, wo das steht, wird entdecken, das kommt aus dem 10. Kapitel von Tehilim. Und wenn das nicht reicht, dann können wir mal sehen, dass Rashi sagt, wie im Tomar wirst du sagen, Schminiti, es ist im 8. Kapitel. Das geht überhaupt nicht. Ja? Also, es gibt eine Alternative, einen alternativen Text von Rashi, vielleicht ist das mit Schminit eine Kopierfehler. Jemand dachte, Rashi muss vom 8. sprechen. Es ist so, und deshalb gibt es einen Text nebenan, der geschrieben ist, dass Rashi spricht vom 10. Kapitel. Es ist der 10., nicht der 9. Und die Antwort ist, aber was hier in Rashi steht, steht im Konflikt eigentlich mit dieser Lesung. Das heißt, wir müssen den ganzen Rashi hier, die ganze Erklärung hier zu diesem Punkt ersetzen. Und es gibt einen alternativen Text im Kolophon. Was für uns wichtig ist Folgendes. Wir sind es gewohnt, dass wir ganz genau wissen, wo ein Kapitel anfängt und wo er endet. Und wenn es mal kommt, dass wir merken, dass ein Kapitel in Tanach nicht genau dort anfängt oder endet, wo er muss, dann erinnern wir uns daran, dass die Kapitel im Tanach nicht jüdischer Ursprungs sind, sondern ein Mönch hat das irgendwann hat den Tanach so eingeteilt, auf Basis natürlich zum Teil von früheren jüdischen Einteilungen, aber das war seine eigene Einteilung. Und nicht immer hat er so genau geschaut oder den Tanach mit jüdischen Augen gelesen. Und so kommt es, dass er manchmal die Kapitel ein bisschen quer definiert hat. Das Problem ist, das hilft uns in Tehillim nicht, weil in Tehillim sind die 150 Kapitel von Tehillim sind richtig alte jüdische Einteilungen, aber wir sind es dennoch gewohnt, dass ein Kapitel wenigstens dort, wo er nicht gegen den Pschat geht, dass die Kapitel dort anfangen und dort enden, wo sie sind. Und eigentlich ist es zwar meistens, aber nicht immer so. Es gibt nämlich manchmal Texte, die man auf verschiedene Arten und Weisen einteilen kann. Und im Fall von Tehillim gibt es sogar eine traditionelle Einteilung, die sagt, nee, nicht 150 Kapitel Tehillim, sondern vielleicht ein bisschen weniger. Dabei kann man zwei Kapitel miteinander kombinieren. Ja? Und es gibt sogar eine Einteilung von Tehillim, die das dreimal macht, sodass wir 147 Kapitel haben. Und das ist jetzt richtig nicht das Thema für heute. Damit will ich nicht meinen, dass jemand sagt, es ist falsch, wie es geschrieben ist, sondern dass zwei verschiedene Einteilungen gleichzeitig stimmen können. Ja? Das heißt, in einem Buch gibt es nicht nur einen Text, der geschrieben wurde, wo man die Frage stellen kann, was hat der Autor geschrieben und die Frage stellen kann, was will der Autor damit sagen, sondern es gibt auch eine Struktur. Und der Autor nützt manchmal eine eindeutige Struktur und manchmal nicht nur eine eindeutige Struktur, sondern eine zweideutige Struktur. Und damit will man auch etwas sagen. Die Struktur sagt auch etwas. Und im Fall von Tehillim ist Tehillim nicht von einem Autor, sondern von 10 oder 11 Autoren geschrieben worden. Kommt darauf an, jetzt wir nach der Gemara in Masechet Baba Batra oder nach dem Midrash Kohelet und Shirashirim, das ist für einen Shiur für sich. Das heißt, die Frage ist, wer ist der letzte Redaktor von Tehillim? Aber es gibt eine Person, diese Person war der Redaktor von Tehillim. Und auch diese Person hat sich was einfallen lassen, in welcher Reihenfolge die Pirkei Tehillim stehen. Und deshalb ist es hier möglich, um zu sagen, der 10. Kapitel ist gleichzeitig auch der 9. Kapitel. Und im System, dass es 9. Kapitel ist, ist es eine super Quelle, um zu sagen, die 9. Bracha ist Birkat Hashanim. Okay. Und was kommt dann nachher? Wir sind jetzt bei den mittleren Zeilen, 5. Zeile der mittleren Zeilen im Wilner Ausgabe. In der Steinsalz punktierte Ausgabe sind wir jetzt auf der linken Spalte, genau nach der Hälfte der Seite. Ja, wir haben die Hälfte, genau nach der Hälfte. Was ist die nächste Bracha? Teka Bishofar Gadol, die erste von den Brachot, die für die Gemeinde gemeint sind. Blase in dem großen Shofar. Warum kommt das jetzt? Umara ulomar kibbutz galuyot lachar birkat hashanim. Dichtiv, weil geschrieben ist, wo ist der gegangen hier? ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל und ihr Berge Israel wird eure Zweigen geben und eure Früchte tragen für mein Volk Israel ki karvu lavo, die Zeit kommt, dass sie kommen. Das heißt, auch das ist jetzt an der Reihe. Und was ist die Verbindung eigentlich mit der Position? Eigentlich gibt es hier keine Verbindung mit der Position. Wir haben gesagt, ki karvu lavo, sie kommen, es ist die Zeit, eingesammelt zu werden. Was hat das mit dieser Position in der Amida zu tun? Während Rashi schaut, wird sehen, weil es heißt, ihr Berge Israel, bringt eure Früchte. Und bringt eure Früchte, das ist doch das Thema des Segensspruches für ein erfolgreiches landwirtschaftliches Jahr. Und deshalb, und dann heißt es, denn mein Volk, für mein Volk Israel, denn sie kommen gleich. Und deshalb sehen wir, dass das eingesammelt werden, unmittelbar nach, also dass wir dafür beten, unmittelbar nach dem Gebet für landwirtschaftlichen Erfolg. Jetzt sind wir bei der sechstletzten Zeile in der Vilna Ausgabe. Vechevan shenit kapzu galuyot, sobald die Exilen eingesammelt werden, nase din barshaim, dann werden die Freveler gerichtet, Shenemar, wie es heißt, Ve'ashiva yadir alaich, ich werde meine Hand wieder auf dir legen, Ve'etzrof kabor sigaich, und deine, wie sagt man, Dross auf Deutsch. Wenn man Silber raffiniert, dann gibt es einen gewissen Satz. Ja? Also deinen Satz werde ich reinigen. Uchtiv, es ist auch geschrieben, das war Ashiva, ich werde zurückkehren. War Ashiva Shaftaich, Kvarishonash, auch dort. Ich werde zurückbringen deine Richter wie einst. Und deshalb kommen wir jetzt nach Tekabi Shofar Gadol zur Rückkehr der Richter. Sobald man die Freveler auch gerichtet hat, Kalua Pushim, dann gibt es keine Sünden mehr. Vecholel Zedim Imahem, mit dem tun wir einschließen die Sedim, wie soll ich das übersetzen? Freveler. Ja, Freveler habe ich schon benutzt für Bösen. Ich muss ein anderes Wort haben. Aber die Freche, die richtig Freche.
Rebellen.
Also,
Rebellen, was nicht.
Es muss schlimmer sein. Sedim ist schlimmer.
Ja.
Okay. Sheneemar v'yesais v'shever poshim v'chatayim yachdav. Also die verschiedenen Sünden werden zusammengesammelt. Und deshalb, sobald wir vom Rückkehr der Richter und vom Richten sprechen, dann beten wir gegen den Verleumder, ja, und eigentlich auch gegen der Regierung des Unrechts. Das ist eigentlich gegen Rom, aber wird dann standardisiert auf jede Regierung des Unrechts. Malchut Arishav. Vechevan shekalu apushim. Sobald die Sündner, die Freveler verschwunden sind, mit Romemet Keren Zedikim erhebt sich das Horn der Gerechten. Dichtiv ist geschrieben, Chol Karne Reshaim Agadea, alle Hörner der Freveler werde ich abhacken. Teromamna Karno Zedik, und das Horn des Gerechten wird erhoben werden. Becholel Gere HaZedek im HaZedikim, zusammen mit den Gerechten wird in diesem Segensspruch auch die gerechten Konvertiten mit erwähnt. Shenemar Mipnei Seva Takum, du sollst aufstehen vor einem Greisen, Vadat Apnei Zaken, und du sollst ehren das Antlitz eines Alten, Vesamich Le, und unmittelbar dazu steht, Vechiagur Itchem Ger, wenn ein Fremder mit euch leben wird. Und daraus lernen wir, dass wenn wir schon von den Tzadikim sprechen, dass wir gleich auch von den Gerim sprechen. Vechan mit Romemet Karnam, und wo wird eigentlich, der Horn heißt Ausstrahlung, ja? von den Tzadikim erhoben werden, Jerusalem, in Jerusalem. Deshalb gehen wir von Allah Tzadikim wa Chassidim, ja, die von dieser Bracha, zu Jerusalem, Yerecha, Brachamim Tashuv. Dass Gott zurück zu Jerusalem kehren soll. Schon immer, wie es heißt, Shalu Shalom Jerusalem, fragt um das Wohl Jerusalems, Yishlayu Oa Weich, okay, die dich lieben. Also wir sprachen gerade von den Ohavim, von den Tzadikim, dann sprechen wir von Jerusalem. Vechavadshu Vid Jerusalem, als Jerusalem aufgebaut wird, Bad David, dann kommt der Mashiach. Wir meinen hier Ben David eigentlich, ja? Schon immer, wie es heißt, Achar Yashuvu Bnei Israel, nachher werden zurückkehren die Kinder Israels, Vikshu et Hashem Elokehem, sie werden suchen, ja, Levakesh heißt auch suchen, aufsuchen, den Ewigen, ihr Gott Allmächtige, Ben David Malkam und ihr König David. Und hier deshalb ist sie nicht Ben David, weil im Vers heißt es David Malkam, aber gemeint ist der Mashiach. Vecheban Jeva David, als David kommt, also sozusagen als der Mashiach kommt, Bata Tfila, dann erfüllt sich ja, die Tfila und dann wissen wir, dass unser Gebet bedeutend ist, weil wir sehen die historische Erfüllung der Gebete, schon immer wie es heißt, La Biotim El Arkochi, ich werde sie bringen zu meinem heiligen Berg, was sie macht ihm, ich werde sie erfreuen, Bebet Tfilati, im Haus meines Gebetes. Und das ist das Schmakulin. Und was ist dann, wenn wir sehen, dass unser Gebet wohl akzeptiert wurde, wir haben Bet HaMikdash, ja, wir haben den Mashiach, Bekevan Shebat Tfilah, als die Tfilah gekommen ist, Bat Avodah, dann können wir Gott dienen im Tempeldienst, Shenema, wie es heißt, Olotem Vesifrehem, ihre Ganzopfer oder Emporopfer und ihre, also andere Art Opfer, die gegessen werden, Le Razon, werden wohlwollend akzeptiert, Al Mizbichi auf meinem Altar. Bekevan Shebat Avodah, wenn der Tempeldienst durchgeführt wird, das kommt nachher, Bat Avodah. Dann kommen wir zur Danksagung. Shenemar, Soveach, das Sevach, er bringt ein Opfer. Toda, ein Dankesopfer, ich habe den Nani, wird mich ehren. Und jetzt haben wir fast die ganze Amida durchgelaufen. Danksagung ist Modim, ja, Avodah ist das Reze, das Gedarf vorher kommt. Es bleibt uns nur noch was? Sim Shalom, Frieden. Und aber bei der Wiederholung von der Amida zu Shacharit und am Fasttagen auch zu Mincha, und Shabbat und Feiertage und Shkodesh auch zu Musaf, haben wir an dieser Stelle die Verse von Birkat Kohanim. Mhm. Und deshalb fragt die Gemara, wie kommt Birkat Kohanim in dieser Geschichte an dieser Stelle? Ja, sagt die Gemara, Umarau lomar Birkat Kohanim, Umarau, weshalb sagen sie, lomar Birkat Kohanim, acharoda, dass man Birkat Kohanim sagen soll, nach der Danksagung, dichtiv, weil geschrieben ist, Vaisa Aaron et Yadav el Aam, und Aaron erhob seine Hände zum Volk, Vaivarachem, und er hat sie gesegnet, Vayeret, und er kam hinab, Leasot Achatat Vaola, von dem Opfer zu vollenden, zu bringen, den Tempeldienst zu machen für das Sühneopfer und für das Ganzopfer, Vashlamim, und für das Friedensopfer. Das heißt, nachdem das geschah, er hat erstens die Opfer gebracht, und dann hat er das Volk gesegnet und dann ist er herabgekommen. Ja? Und das heißt, das geschieht alles nach Avodah, ja? Nach dem Tempeldienst. Und dann sagt die Gemara, okay, einverstanden, dann muss Birkat Kohanim nach Avodah kommen. Aber dazwischen steckt diese Danksagung. Vielleicht sollen wir die Reihenfolge umkehren. Ema kodem Avodah. Vielleicht soll man es sagen, ja, Entschuldigung, falsch gesagt. Vielleicht hat er Birkat Kohanim sogar vor dem Tempeldienst gemacht, weil er ist nachher herabgekommen von Vollenden vom Tempeldienst für diese drei Arten Opfer. Wer sagt, dass er die Opfer vor dem Birkat Kohanim gesagt hat und nicht, dass Birkat Kohanim zuerst war? Vielleicht muss man ja, zuerst Birkat Kohanim haben. Sagt er, nein, Salke Datach, was kommt dir vor? Gedanke vor, ich tief ist es geschrieben, bei Jered Nasot Achatat, er ist herabgekommen, ja, mich tief Lasot, er ist nicht herabgekommen, um das Opfer zu machen, sondern mehr Asot vom Tun des Opfers, das heißt, dass das geschehen, das früher geschehen ist. Okay, Aber was ist dann mit der Danksagung? Wenn er achar avoda, man soll das unmittelbar nach avoda so ein Birkat Kodim haben. Das heißt, Reze Hashem Elokeinu, das Reze, und dann Baruch Ata Hashem, Amachazir Shchinah Ruto Lezion, gelobt bist du ewiger, der seine Präsenz zurückbringt nach Zion. Und dann sollen wir Birkat Kodim haben. Und erst nachher, was Modim? Sagt die Gemara, nein. Dichti, weil geschrieben ist, Sovea Toda. In diesem Vers, den wir früher erwähnt haben, gab es Sovea Toda, ich habe den Namen, der das Dankopfer bringt. Das heißt, wir haben jetzt einen Widerspruch zwischen zwei Versen. Kommt jetzt die Danksagung, ja, als Sevach, das heißt, man bringt ein Opfer und sagt dann Danke, oder man bringt ein Opfer und man segnet das Volk mit Birkat Kohanim. Was? Ja, was befolgen wir? Mai Chazit, wir sind bei der dritten Zeile im Wilner Talmud-Ausgabe, von den breiten Zeilen. Wozu kommst du zu sehen, das Samchet Ahai, du stützt dich darauf, Smoch Ahai stützt dich auf dem anderen. Also, wozu ziehst du den einen Vers vor dem anderen? Sagt die Gemara, Mistabra ist es wahrscheinlich, verständlich, Avoda, Voda, Chade Miltei. Den Tempeldienst durchzuführen und dankbar vor Gott zu sein, gehört irgendwie zusammen. Okay, und dann haben wir Birkat Kohanim. Sehr schön. Aber dann sagen wir Sim Shalom. Wozu? Und Mara Ulomar Sim Shalom achar Birkat Kohanim. Warum sagen wir am Ende Sim Shalom? Der Chtip, weil geschrieben ist, nach die Kohanim sollen Birkat Kohanim sprechen, und dann heißt das unmittelbar in der Torah, Vesamu et Sheni al Bnei Israel, sie werden meinen Namen auf den Kindern Israel legen, anwenden, also damit segnen. Va'ani avarachem, und ich werde das Volk segnen. Und was ist der Segen, den Gott gibt? Bracha da kadosh baruch hu, der Segen von Gott, Shalom ist Frieden. Sheneemar, wie es heißt, Hashem yavarech et amo va'shalom. So, das war jetzt ein langer Text, der nicht leicht war zu interpretieren. Ich hatte sogar ein bisschen Mühe damit, weil ich alles in Erinnerung halten musste, was ich nicht getan habe. Aber damit habe ich erwiesen, dass ich wenigstens menschlich bin. Aber, ja, aber wir haben noch nicht den Text noch nicht verstanden. Wir haben jetzt einen langen Text gelesen und den müssen wir jetzt interpretieren. Das machen wir nicht in einer Sitzung, sondern in zwei Sitzungen. Das heißt, wir müssen dazu noch zurückkehren, das einzeln anschauen. Und das tun wir nächste Woche. Diese Woche möchte ich Folgendes bemerken. Es geht mir jetzt an diesem Punkt noch nicht darum, ob wir finden, dass die Erklärung der Reihenfolge des Talmuds in jedem Punkt überzeugend ist oder nicht. Das ist gar nicht, was uns beschäftigen soll. Natürlich können wir dann eine Frage stellen, ist dieses Argument richtig durchschlaggebend? Ist das überzeugend? Oder müssen wir da tiefer graben, sehen, was die Kommentare sagen? Ist das das einzige mögliche Argument? Mir geht es nicht darum. An dieser Stelle sollen wir verstehen, was dieses Verb bedeutet, das ich früher betont habe. Nämlich lesader oder lehasdir. Mhm. Es soll klar sein, dass für die Gemara es so sein muss, dass es gibt hier eine Reihenfolge, die nicht zufällig ist. Sie ist nicht willkürlich. Vielleicht können wir dann sagen, ich finde, dass dieses Argument in diesem Punkt, so wie wir ihn gelesen haben, noch nicht genug überzeugend ist. Und dann schauen wir mal, was Maharsha sagt, was andere Kommentare sagen. Ja? Aber dass es eine Reihenfolge gibt, soll uns klar sein. Dass diese Reihenfolge bewusst gewählt ist. Und das ist genau, was Shimon HaPakuli, ein Teil der Arbeit von Shimon HaPakuli war, eine Amidah in Grundzügen zu formulieren. Die hat sich erst voll auskristallisiert über die nächsten 7 Jahrhunderte, aber sie war schon weitgehend vollständig. Aber nicht nur einen Text zu haben, sondern eine Reihenfolge zu haben, die war sehr wichtig. Und hier kommen wir zur Frage, und die will ich noch lesen. Ich will hier noch nicht aufhören, weil die Frage, wie genau diesen langen Text, den wir gelesen haben, zu interpretieren, das machen wir nächste Woche. Mir geht es darum, die Frage, die hier gestellt wird. Wir sind jetzt im, ich glaube, ich muss, oh, I needed to give you the next source sheets. Sorry.
It's okay.
Everybody else has it.
Checking this.
Okay, you're very good. You went straight to the electronic version.
I'm cheating.
That's good.
You cheated in a very good way. In a very.
You have to know how to cheat.
Yeah.
We are now here. Darf ich eine kleine Sekunde? I made a symbol where we are now. Mm-hmm. Yeah. So, yeah, very good. Und hier kommt die Frage. Wir sind bei der sechsten Zeile der mittleren Zeilen auf Daf Yud Chet Amud Aleph. Vechi me'achar de 120 zekenim und mehem kama nevim tiknu tfila ala seder. Ich übersetze. Vechi me'achar und jetzt nachdem de 120 zekenim 120 Weisen ältesten. Und mehr von diesen Weisen, Kamane wie ihm, gab es sogar einige Propheten. Dass diese Menschen, die Knut Filala Seder, haben verordnet, wie man, in welcher Reihenfolge man bittet. Shimon Hapakuli Mai Hisdir. Was hat der Shimon Hapakuli hier in der, wie ist das, in der Brei gebrückt, ja? Was hat er hinzugefügt? Was hat er getan? Er kommt 500 Jahre später und er macht's. Neu gleich. Na, was hat er da gemacht? Sagt die Gemara, Shachechum, sie haben vergessen. Vechazar vesidrum, und er kam zurück und er hat sie geordnet. Diese Antwort ist schwer zu fassen. Shimon HaPakuli bringt etwas zurück, das alle, die ganze Welt hat vergessen. Die ganze Welt hat vergessen, wie man die Amida sprechen soll, obwohl sie schon 500 Jahre zuvor eingeführt wurde. Und 500 Jahre lang hat man sie in Erinnerung gehalten, weil wir wissen ja, dass die ein Checkmesser der Leute schon gemacht haben. Und dennoch wurde es dann vergessen und hat sie zurückgebracht. Das ist immer eine komische Geschichte. Ich hatte sehr viel Mühe mit dieser Geschichte, aber nun gut, es ist so geschrieben. Und eines Tages kam ich auf einen akademischen Artikel, der einen Hinweis gibt, der akademische Artikel hat mit dieser Gemara direkt nichts zu tun, ich verbinde das, ja? Ich will klar sein, der akademische Artikel wurde zwar von einem Juden geschrieben, aber der hat nicht versucht, um Masechet Megillah zu lernen oder es auszulegen, hat sich sogar mit einem christlichen Text auseinandergesetzt. Aber dort fand ich einen Hinweis, wie diese Gemara zu verstehen. Und das war irgendwie unheimlich wichtig. Warum war es unheimlich wichtig? Weil das eigentlich Puzzlestücke in einem größeren Puzzle sind. Und die Puzzlestücke sind die folgende. Es gibt eine Halacha, die sagt, dass wenn ich um etwas Besonderes beten möchte, dann darf ich das einfügen an einem bestimmten Ort in der Bracha, in dem dieses Thema passt. Ich suche eine Stelle. Birkat Hashanim ist ein Ort, wo dafür zu beten. Ich habe einen Freund, der eine Stelle sucht, auch dafür passt Birkat Hashanim. Man kann auch sein eigenes Gebet in Shomer Tfilah einfügen und auch am Ende der Amida haben wir mehr Freiheit, das zu tun. Es ist vorgeschrieben, wo genau in der Bracha wir sowas einfügen können und wir müssen lernen, wie man das tut. Das ist nicht so einfach, es gibt Protokolle auch dort. Aber das heißt, dass die Brachot von der Amida ein bisschen flexibel sind. Wer in unterschiedlichen Synagogen von Wien gebeten hat und die Sidurim miteinander verglichen hat, hat schon mal gemerkt, dass es kleine Differenzen zwischen dem Ashkenaz-Sidur, der im Stadttempel und im frühen Minyan von der Grünangegasse angewendet wird, sowie auch zum Teil in Marc-Aurel-Straße und dem Nussach-Sfard, das eigentlich auch eine Version des Ashkenaz ist, das in vielen Synagogen in Wien, vielen der aschkenasischen Synagogen in Wien angewendet wird, und den sephardischen Nussach, der eben in den sephardischen Synagogen angewendet wird. Wie kann das sein, wenn die Amida so genau vorgeschrieben ist, dass wir verschiedene Texte haben? Und die Antwort ist, es darf sein. Es darf sein, weil die Amida noch ein bisschen Flexibilität gibt. Jene Leute, die in der Gruppe von der Fayomi sind, werden demnächst lernen, dass es gewisse Halachot gibt, wie man die Amida vorzubeten hat, wenn man Vorbeter ist. Und diese Halachot sind für uns heute schwer verständlich. So heißt es zum Beispiel, wer sagt, wie du dich dem Vögelchen erbärmst bei Shiloach HaKen, wenn man die, dem Muttervögel erbärmst, wenn wir die Eier wollen, ja, oder die kleinen Vögelchen, so auch habe Erbarmen mit uns. Mavirinoto. Inmitten des Gebetes sagen wir, okay, sorry, jetzt machen wir Schluss, es kommt ein anderer Vorbeter. Wir müssen uns vorstellen, ein jüdischer Pavarotti steht da inmitten singen und er singt das und sagen wir, stopp,
next.
Haomer Modim Modim, er kommt zu Modim und er sagt Modim, 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 Modim Anachnulach, Modim Anachnulach, Modim Anachnulach, Mishakimot, dann sagen wir alle, shh, wir unterbrechen ihn. Der Text, doch das Modim Modim, diese Frage habe ich einmal bekommen. Ein Chor hat mir diese Frage gestellt, weil es eine Kreation von Lewandowski gibt, wo der Vorbeter Modim sagt, und es gibt ja das sogenannte Modim der Rabbanan. Wenn der Vorbeter Modim sagt, dann sagen alle Gemeindemitglieder, alle Anwesenden einen ähnlichen Text, der ein bisschen anders ist, das sogenannte Modim der Rabbanan. Das ist unsere Erwiderung, weil es kann nicht sein, dass der Vorbeter Danke sagt und wir alle sind beschäftigt mit unserem ich weiß was. Ja? Er sagt Danke vor Gott und sagen auch wir Danke vor Gott und wir haben einen eigenen Text. Und die Kreation ist so, der Vorbeter sagt Modim und der Chor sagt Seir Modim. Modim Anachnulach, Modim Anachnulach, Shatahu und sie gehen so fort. Aber sie wieder, keine von den Menschen sagt Modim zweimal. Da habe ich die Frage bekommen, ist das okay, ist das nicht okay? So am Ende wurde es durchgeführt. Ich war noch unsicher, aber ja, es passt irgendwie, es sind nicht die gleichen Menschen, die zweimal Modim sagen. Aber meine Frage ist, unser Sido lässt eigentlich jene Art komischen Dingen nicht vorkommen. Wie kommen wir darauf? Wie kann diese halachische Diskussion sinnvoll sein? Die Antwort ist, vor der Sidurim geschrieben waren, war das Gebet flexibler. Und was Shimon HaPakuli getan hat, und was die Entschecknisse der Gdola getan haben, ist vorzuschreiben, was, ja, wie man, nicht was, wie man Shimon Esra betet. Weil jeder Vorbeter ein Tamid Chacham und ein Dichter sein musste, um ohne Text vorbeten zu können. Und da kamen die Entschecknisse der Gdola, und sie sagten, okay, das Erste, das du tun musst, ist, du musst den Bund mit den Vorvätern erwähnen. Und dann musst du die Allmacht Gottes anerkennen. Und dann musst du den Namen Gottes heiligen. Und erst dann kommst du zu deinen Bitten. Und dann gibt es eine Reihenfolge. Diese Reihenfolge ist wenigstens zum Teil uralt. Vielleicht ganz. Und hier kommt der akademische Artikel eine Rolle spielen, den ich erwähnt habe. Es gibt einen Artikel, ich glaube, von Ismael Bogen. Ich habe den Artikel bei mir, also wer eine Kopie möchte, dann kann ich das weitergeben. Der sich einen Text in einem alten kirchlichen Gebetbuch angeschaut hat. Und der Text war irgendwie komisch. Sie kennen den Artikel?
Sie haben das schon auf
der Seite. Ja, stimmt. Er passt, aber das kommt von diesem Mara. Also ich kann das irgendwie nicht sein lassen. Er passt nicht im christlichen Gedankengut. Es ist, als ob die Person von Jesu, der Name von Jesu, hineingeklebt wurde. Aber das ist ein jüdisches Gebet ist. Und die Gemara in Masechet Brachot sagt, dass es eine Gruppe gab, wir nennen die Chassidim Arishonim, die einstigen Frommen, die haben 3 Stunden gebetet. Jetzt, ich kann auch das Gebet ein bisschen länger beten, im Schabbatmorgen insbesondere, aber wie kommt man zu 3 Stunden Gebet, insbesondere zu Mincha? Wie ist es möglich, so ein langes Gebet zu haben? Sie haben 3 Stunden gebetet, 1 Stunde Einführung, 1 Stunde Ausklang und dazwischen gab es 1 Stunde Gebet, also 1 Stunde Tfilah, die Amida. Wie macht man eine Amida? Die einen machen die Amida, die sehr, sehr schnell, die schneller als CNN sprechen. Die machen die Amida in 2 Minuten. Dann gibt es die meisten Menschen, die sind so ungefähr bei 4-5 Minuten. Und dann gibt es die Leute, die mit Kavana anfangen zu beten, dann gibt es irgendwo zwischen 6 und 10 Minuten. Und da, bei 10 Minuten sind die litwische Rosh Hashiva schon fertig. Ja? Zu Rosh Hashanah und Yom Kippur kann man länger beten, aber das ist eine... Wie kommt man auf eine Stunde? Aber dieser Text zeigt eigentlich mehrere Brachot der Amida, die sehr lange sind. Sehr lange. Weil die Brachot diese Flexibilität tolerieren. Es gibt ein jäckischer Minhag, der ursprünglich nicht nur jäckisch war, sondern überall. Wenigstens bei Ashkenazim. Nämlich, wenn wir die Bracha Selachlanu sprechen, vergebe uns, zu Fasttagen haben wir die Slichot in diese Bracha aufgenommen. Die ganze Slichot, die zu Fasttagen heutzutage bei den Hasidim und bei den litwisch orientierten Ashkenazim, also in Wien, nach der Amida gesprochen wird, die wurde einst nicht nach, sondern während der Amida gesprochen, weil das eine Elaboration von einer Bracha ist.
Und da kann man sich ja auch noch heute Rosh Hashanah Musaf anschauen.
Machen wir, genau das geschieht. Sehr gut gesagt. Zu Rosh Hashanah und Yom Kippur sehen wir genau dieses Phänomen, wie eine Bracha ausgeprägt wird. Und das darf man, wenn man gewisse Regeln einhält, das kann nicht jeder für sich entscheiden, aber es ist eine Form, die existiert. Und was hier scheint zu sein, ist, dass die Anschicknis der Gdola wenigstens einen Teil dieser Regel verordnet haben. Also alle wenigstens jene Brachot, die am Standardsten überall sind, nämlich die ersten drei und die letzten drei. Dazu gehören auch Texte, die deutlich während der Zeit des Beit HaMikdash öffentlich vorgetragen wurden. Zum Beispiel das Rezeh wurde zur Zeit des Beit HaMikdash als Teil des öffentlichen Gebetes der Kohanim im Beit HaMikdash angewendet. Das ist die Anschekneset der Gdola, die haben all diesen Dingen verordnet. Aber sie gaben eine gewisse Freiheit. Haben sie gesagt, okay, du musst so und so eine Bracha sprechen und so fängt es an und so endet es und dazwischen muss es so eine Art Formulierung geben und die Chazanim waren frei, das zu wählen. Gebetet haben zur Zeit des Beit HaMikdash nur die wenigsten. Es gab, wir haben Erzählungen im Talmud von Gebetsgruppen öffentlich, die sich versammelt haben in Städten. Das heißt, es gab Synagogen schon zur Zeit des Beit HaMikdash. Mittlerweile hat die Archäologie noch nachgeholt und auch das bewiesen. Es gab Synagogen, es gab öffentliche Gottesdienste. Aber es gibt verschiedene Gründe zu vermuten, dass die Menschen nicht dreimal am Tag die Amida gesprochen haben. Nur wenn jemand ein Bedürfnis hatte, mehr zu beten, dann gab es diese Idee der Amida. Und die Hasidim Arishonim waren vermutlich solche Menschen, die haben das regelmäßig gemacht. Shimon Apakuli hat das von etwas für Hasidim zu etwas Brauchbares gemacht für alle. Weil die Idee war jetzt plötzlich, dass die Menschen wenigstens zweimal am Tag, hoffentlich dreimal am Tag, die Amida sprechen werden. Ich sage wenigstens zweimal, weil eigentlich die Gemara sagt, dass Mariv ursprünglich nicht ein Pflichtgebet, sondern ein freiwilliges Gebet war. Und erst wenn... Und erst mit Shimon HaPakuli versucht man dieses Gebet für allen bekannt zu machen. Und ich weiß nicht, ob die Reihenfolge von Shimon HaPakuli festgelegt wurde oder sie schon früher war. Wir müssten mal vergleichen, was Ellbogen dort entdeckt hat und was nicht. Es kann sein, dass er die Ordnung leicht geändert hat oder dass er genau die... Natürlich kann es nicht sein, dass die Amida genauso ausgesehen hat zur Zeit des Beit HaMikdash wie heute, weil wir in der Amida heute für Erlösung beten. Von einer Situation, die damals nicht existierte. Ja. Jerusalem war aufgebaut mit dem Beit HaMikdash. Natürlich hofften wir schon damals auf den Mashiach, Ben David, aber der Beit HaMikdash stand. Also wir beten nicht für den Wiederaufbau einer zerstörten Stadt. Wir beten auch nicht für den Rückkehr Gottes zum Tempel. Der Tempel steht und wir haben den Tempeldienst zur Zeit des Tempels. Aber dennoch ist es vermutlich so, dass viele der Elemente der Amida auch zur Zeit des Beit HaMikdash vorhanden waren, existierten. Die Gemara lehrt auch, dass die Zahl 18 eine sehr bedeutende Zahl ist und die Amida deshalb 18 Segensprüche haben soll. Und es kommt aus dem gleichen 29. Psalm, mit dem wir angefangen haben. Und deshalb war die Amida der Chassidim im Prinzip sehr ähnlich zu was Shimon HaPakuli gemacht hat. Aber Shimon HaPakuli ist der, der das aus der Unwissenheit, aus der Schublade der Chassidim hinauszieht und das anpasst, damit das für die Massen brauchbar wird. Und so ist, was die Gemara hier sagt, dass das im ersten Blick unglaubwürdig scheint, eigentlich genau. Die Anschicknisse der Gdola haben die Amida, skizziert, die Verordnungen gegeben und das heißt, sie haben den Seder gemacht, die Knu ala Seder, und dennoch kam Shimon al-Pakuli und einen wesentlichen Beitrag geleistet und er Sider Shmona Esre Bachot Lifner Rabban Gamliel. Und die Gemara ist deshalb historisch genau. Die einzige Sache ist, wir müssen lernen, Gemara zu lesen, was wir nicht immer wissen.